Verehrte Damen, werte Herren, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Außenseiter Zukunftsweiser, der letzte Abend in diesem Jahr. Und heute werden Sie es tatsächlich mal mit einem Philosophen, genau genommen mit zwei, zu tun bekommen, nämlich einen, der referiert über einen. Das ist doch mal was. Als Thema haben wir heute Abend den Hans Blumenberg. Ich wäre sehr neugierig, schon vorher zu wissen, wer den denn kennt. Sagt der Name Hans Blumenberg irgendjemand von Ihnen etwas? Na dann werden wir das aber ändern müssen. Ein bisschen ist er vielleicht bekannt geworden durch einen Roman, der, glaube ich, heute Abend noch angesprochen werden wird. Aber ich muss ja nicht referieren, sondern Professor Dr. Klaus Wiegerling. Diejenigen von Ihnen, die diese Reihen schon öfter gehört haben über die letzten 8,5 Jahre, werden ihn kennen. Er ist eigentlich regelmäßig Gast bei uns und bringt uns meistens ein bisschen Philosophie ins Haus. Was sollten Sie wissen über den Referenten? Er hat natürlich als Philosoph Philosophie studiert und Komparatistik, also vergleichende Literaturwissenschaft, und deutsche Volkskunde in Mainz, wenn mich nicht alles täuscht. Und beim letzten Fach frage ich mich immer, ob das überhaupt noch gelehrt wird. Oder heißt es heute irgendwie German Culture Engineering oder irgendwas?
Also es heißt sehr häufig europäische Kulturanthropologie. Also die meisten, europäische Kulturanthropologie ist sehr beliebt. Also die meisten Institute haben sie aus irgendeinem Grund
Jetzt
unbetitelt.
Sind die Germanen europäisiert?
Ja, das sind europäisiert.
Ist doch vielleicht ein Erfolg.
Vielleicht politisch korrekter, ich weiß nicht.
Zumindest kriegt man nicht so viel Angst. Ja. Wie auch immer, also Philosophie, Komparatistik und deutsche Volkskunde, er hat sich promoviert, hat sich habilitiert, Herr Wiegerling, und hat verschiedene Stationen durchlaufen. Zurzeit, oder seit, glaube ich, diesem Jahr, ist er tätig in Karlsruhe, an der dortigen Universität, im Karlsruher Institut für Technologie, sage ich jetzt. Ich glaube, die nennen sich auch nur noch Englisch. Ne?
Aber ja, nee, es geht noch.
Ich kann es noch übersetzen.
Würden Sie gerne, aber Sie machen es auch noch.
Und dort gibt es ein Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, und an dem ist derzeit Professor Wiegerling tätig. Neben dieser wissenschaftlichen Perspektive, die sein Berufsleben durchzieht, gibt es noch eine andere, nämlich die des Autoren. Er hat Romane, Erzählungen veröffentlicht und ist auf dieser literarischen, belletristischen Ebene auch aktiv. Und das ist vielleicht auch ein besonderer Zugang, der heute Abend zuträglich sein wird. Schauen wir mal. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Wiegerling.
Ja. Vielen Dank, Volker, für die einleitenden Worte, für die Einleitung. Auch wenn es draußen etwas diesig ist, hoffe ich, dass mein Vortrag etwas weniger diesig sein wird und einigermaßen unterhaltsam. Was du eben gerade angesprochen hast, die Hochschulblödelei, wenn ich das mal so sagen darf, die könnte man ja endlos fortsetzen, und zwar auch im Dialog mit Blumenberg. Also insofern passt das eigentlich ganz gut. Meine Damen und Herren, Sibylle Levitscharow hatte 2011 einen Roman mit dem Titel Blumenberg veröffentlicht, in dem der Protagonist meines heutigen Referates eine zentrale Rolle spielt. Der Roman verschaffte Levitscharow den literarischen Durchbruch und bescherte ihr 2013 den Büchnerpreis. Zumindest in der zum Teil überschwänglichen Kritik war durchaus etwas von der Faszination des durch die Autorin vermittelten Bildes des Philosophen Blumenberg zu spüren. Blumenberg war eine etwas merkwürdige Persönlichkeit, die in kein gängiges Schema zu passen scheint. Er passte nicht so recht in seine Zeit, gehörte keiner Schule an, begründete auch keine Schule, wiewohl er eine Reihe angesehener Schüler und Gesinnungsgenossen hatte, wie Manfred Sommer etwa als Schüler oder Udo Marquardt als Anhänger. Seine Schüler erfuhren von ihm Inspiration, gingen aber letztlich ihre eigenen Wege. Gemeinsam ist den Schülern und Anhängern allerdings ein Sinn für Provokation. Nicht zuletzt gegenüber der eigenen Zunft. Odo Marquardt etwa forderte von der Philosophie den Abschied vom Prinzipiellen, lobte den pluralistischen Polytheismus und glaubte, dass die Geisteswissenschaften eine Kompensationsfunktion bei gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen haben. Alle Blumenberg-Schüler hatten auch einen Sinn dafür, klassische Autoren bzw. klassische Texte in einer Weise zu erschließen, die aus dem Rahmen dessen fällt, was in der Philosophie als üblich bezeichnet werden kann. Ich denke dabei an Manfred Sommers ganz und gar ungewöhnliche und absolut lesenswerte Habilitationsschrift über den Physiker und neopositivistischen Philosophen Ernst Mach, in der dieser zu zeigen versucht, dass alles, was von philosophischer Bedeutung in Machs Werk ist, aus den Fußnoten gezogen werden kann. Das ist ein sehr amüsantes Buch und wirklich sehr konsequent auch zu Ende geführt. Also alles, was von Bedeutung ist, meint Manfred Sommer, kann man den Fußnoten entnehmen. Auch Blumenberg war ein Philosoph, der Texte und Philosophen immer wieder aus ungewöhnlichen Perspektiven zu erschließen versuchte. Ja, wir können sogar sagen, gelegentlich gegen den Strich bürstete, also anders interpretierte, wie es in der Disziplin zu seiner Zeit üblich war. Blumenberg war enorm belesen, ein Nachtarbeiter, der zweifellos auch Raubbau an seiner ohnehin nicht blendend bestellten Gesundheit trieb. Eines seiner großen Themen war das, was seine eigene Disziplin, die Philosophie, die nicht zuletzt von begrifflicher Schärfe und von Vermittlung lebt, zweifellos am meisten verstören muss, nämlich die Metapher. Die Metapher lebt sozusagen gerade von einer gewissen Unschärfe und sie widerstreitet der eigentlich philosophischen Intention, nämlich die Dinge auf den Begriff zu bringen. Gerade das, was Blumenberg absolute Metapher nennt, vermag sozusagen wesenhaft nicht auf den Begriff gebracht zu werden und entzieht sich damit jedem begrifflichen Zugriff. Obwohl sich um Blumenbergs Leben allerlei Anekdoten und Gerüchte ranken, wissen wir von ihm letztlich wenig. Was nicht zuletzt in dessen extremer Zurückgezogenheit in den letzten Lebensjahrzehnten gründet. Auch Sibylle Levitscharow beabsichtigt in ihrem Roman nicht das Licht in das Dunkel seiner Existenz zu bringen. Sie greift bezugnehmend auf ein kleines Nachlasswerk mit dem Titel Löwen ein Motiv auf, variiert es und nimmt es als Kontrastfolie, um das Leben und Sterben einiger seiner Studenten darzustellen, die dem Meister in gewisser Weise verfallen sind, freilich ohne dass der Meister etwas von dieser Verfallenheit weiß. In dem 32 Miniaturen umfassenden Bändchen geht Blumenberg Löwenmetaphern auf die Spur und spekuliert dabei über die Bedeutung der realen und der metaphorischen Anwesenheit des Löwen im menschlichen Leben. Blumenberg war in seinen letzten Lebensjahren, das heißt vor allem in seiner letzten akademischen Station in Münster, Westfalen, weder im öffentlichen noch im akademischen Leben sonderlich präsent. Auch die öffentliche dandyhafte Selbstinszenierung. Blumenberg hat in einem Brief von Selbstinszenierung auch gesprochen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sein eigenes Leben sich im Wesentlichen in der Studierstube vollzogen hat. Obwohl er sich sehr kritisch mit anderen Denkern auseinandersetzte, die sich wie Edmund Husserl etwa ein Leben ohne Philosophie nicht vorstellen konnten und damit in den Augen Blumenbergs die Philosophie mit dem Leben verwechselten, war doch auch seine eigene Existenz unbestreitbar aufs Engste mit seinem Werk und seiner Existenz als Philosoph verknüpft. Vielleicht ist die Kritik, die Blumenberg an einer rein philosophischen Existenz übte, auch als Selbstkritik und als Ausdruck seines Unbehagens an der eigenen Existenz zu verstehen. Der berühmte Satz, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, müssten in seinem Falle wohl eine kleine Variation erfahren, nämlich die größten Kritiker der Elche sind am Ende selber welche. Das Ideal seiner Existenz formuliert Fontane, mit dem Blumberg sich intensiv auseinandersetzte. Es lautet, Zitat, stillsitzen, wenig Störung, schreiben, lesen und Kaffee trinken. Wie auch immer wir es wenden, die Frage nach Blumbergs Leben ist die Frage nach der philosophischen Existenz überhaupt eine Frage, die ihn tatsächlich auch in seinem Werk umtrieb. Auch wenn wir die Widersprüche in seinem Leben nicht auflösen können, so müssen wir doch konstatieren, dass sich Blumenbergs Lebensweise wesentlich auch als eine Positionierung gegen den Zeitgeist artikulierte. So hatte er etwa seine Probleme mit der Politisierung der Universität in den späten 60ern und frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ebenso hatte er seine Probleme mit dem beginnenden Siegeszug eines sozusagen ideengeschichtsvergessenen, utilitaristischen und pragmatischen Denken, das von der englischsprachigen Welt aus zunehmend die deutsche Philosophie infiltrierte. In direkter und indirekter Weise war er immer um Absetzung gegenüber dem jeweils herrschenden Zeitgeist innerhalb und außerhalb der Philosophie bemüht. Dies artikuliert sich nicht zuletzt auch an der Art seines Philosophierens, das seinen Ausgang selten von aktuellen Diskussionen nahm, sondern Probleme immer ideengeschichtlich entwickelte. So gilt Blumberg ebenso als philosophischer Ideengeschichte wie auch als problemorientierter Denker. Streng genommen muss man aber sagen, dass Blumberg die Unterscheidung von ideengeschichtlicher und systematischer Philosophie gesprengt bzw. sie als unzulässig erklärt hat. Und es gibt ganz gewiss sehr gute Gründe, diese Trennung als unphilosophisch zu charakterisieren. Lassen Sie mich nun im Folgenden drei Fragen behandeln, die uns nicht nur Auskunft über Blumberg geben, sondern darüber hinaus auch ein allgemeines Problem fixieren sollen, das durch Blumbergs zelebrierte Außenseiterexistenz angezeigt ist. Die erste Frage lautet, wie verlief Hans Blumbergs Leben und was zeichnete es aus? Die zweite Frage lautet, was zeichnete Hans Blumbergs Werk aus? Und die dritte Frage schließlich lautet, was ist überhaupt eine philosophische Existenz? Zur ersten Frage. Blumberg wurde am 13. Juli 1920 als Sohn eines Kunsthändlers in Lübeck geboren. Er wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Als Sohn einer zum Katholizismus konvertierten jüdischen Mutter wuchs er allerdings von 1933 an in einer teils offen, teils latent feindlichen Umgebung auf. Als er 1939 als bester Abiturient seiner Schule die Reifeprüfung ablegte, verweigerte der Rektor ihm als einzigem bei der Übergabe des Zeugnisses demonstrativ den Handschlag. Blumberg machte übrigens am Katharineum der gleichen Schule, die auch Thomas Mann besuchte, Abitur. Blumberg, der sich selbst als ein Mischling ersten Grades bezeichnete, wurde das Studium an einer deutschen Universität verweigert, weswegen er ein Studium an einer katholischen theologisch-philosophischen Hochschule aufnahm, zunächst in Paderborn und schließlich in Frankfurt. Aber auch dort musste er auf Betreiben der Nazis das Studium schließlich aufgeben und widmete sich 1942 zunächst um den Wiederaufbau des väterlichen Geschäfts, das bei einem Luftangriff zerstört wurde. Bald wurde der als wehrunwürdig erachtete Mischling, wie es im NS-Jargon hieß, aber zum Arbeitsdienst eingezogen und erarbeitete nach einer Zwischenstation in den Dornier-Flugzeugwerken als Einkäufer und schließlich Einkaufsleiter in den Lübecker Trägerwerken, die medizinische Geräte und Sauerstoffgeräte herstellten. Da er mit der Tochter des Firmenbesitzers liiert war, sorgte dieser auch dafür, dass Blumberg, nachdem er kurz vor Kriegsende in ein NS-Arbeitslager nach Zerbst gebracht wurde, von dort fliehen konnte und nach meinen Informationen versteckte Träger ihn auch bei sich bis zum Kriegsende. Blumberg heiratete übrigens Ursula Dräger nach dem Krieg und hatte mit ihr auch 4 Kinder. Nach dem Krieg studierte Blumberg Philosophie, Germanistik und klassische Philologie in Hamburg und Kiel, wo er auch bei Ludwig Landgrebe, einem Husserl-Schüler, mit einem Thema zur mittelalterlichen Philosophie, nämlich Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit der mittelalterlich-scholastischen Ontologie, promovierte und sich schließlich 1950 auch mit einer Schrift über Husserls Spätwerk, nämlich die ontologische Differenz, eine Untersuchung über die Krisis der Phänomenologie Husserls, habilitierte. Nach Tätigkeiten als akademischer Lehrer wurde er 1958 außerplanmäßiger Professor in Hamburg und schließlich 1960 ordentlicher Professor in Gießen. Er wurde im gleichen Jahr Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, 1962 bis 1967 Mitglied des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft und begründete schließlich 1963 unter anderem mit dem bekannten Romanisten Hans-Robert Jauss, der hier in Konstanz gelehrt und gelebt hat, sowie dem Anglisten Wolfgang Ieser, die interdisziplinäre Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik, in der er sich bereits seinem Hauptthema der Metaphernforschung widmete. Ironischerweise kooperierte Blumberg, der, wie er selbst sagte, ich zitiere es schon, ein Mischling ersten Grades war im Falle von Jauss, mit einem ehemaligen SS-Hauptsturmführer. Wie auch immer, Sie sehen, dass die frühen professoralen Jahre Blumbergs durchaus noch keine Rückzugsattitüden aufwiesen. 1965 wechselte er an die Universität Bochum und 1970 schließlich an seine letzte und nachhaltigste universitäre Station nach Münster in Westfalen, wo er bis zu seiner Emeritierung 1985 lehrte. In Altenberge bei Münster verstarb er schließlich am 28. März 1996. Lassen Sie mich noch etwas aus seinem Leben erzählen. In seinen letzten Lebensjahren gab sich Blumberg gerne in seinem Äußeren dandyhaft, kleidete sich gerne mit einem grauen Paneton und einem eleganten Hut, ließ sich von seinem Assistenten und Hilfskräften gerne mal die Tasche und Bücher tragen, was in einer politisch aufgeladenen und eher auf Understatement und Nonchalance bedachten Zeit, wie Sie sich vorstellen können, einen zwiespältigen Eindruck hinterließ. Dennoch haben seine Mitarbeiter und Schüler ihn durchaus anders erlebt, wie das öffentliche Auftreten der letzten Lebensjahre nahelegt. So berichtet sein Schüler Ferdinand Fellmann, dass Blumberg durchaus einen unakademischen Umgang pflegte. Schon in seiner frühen Zeit als akademischer Lehrer bat er seine Mitarbeiter, ihn nicht mit dem Titel anzureden. In den späten 50er und frühen 60er Jahren, die noch weitgehend von der alten Ordinarienuniversität geprägt waren, ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Er gab sich als Technikfreak zu erkennen, der gerne über Autos redete und vor allem die Zweitakter von DKW liebte. Zweitakter, sagte er, seien, Zitat, wegen des großen Leerlaufs ideal für Philosophen. Die Sonnenbrille, die er meist trug, war einer Allergie geschuldet, auch wenn sie den Nimbus des Unnahbaren natürlich verstärkte. Genüssen war er durchaus nicht abgeneigt, was wiederum gut zu seinem dandyhaften Auftreten passte. Er rauchte gerne dicke Zigarren und trank gerne Likör. Als Hans Jonas einmal während eines Vortrags, zu dem ihn Blumberg eingeladen hatte, fragte, ob er trotz des bestehenden Rauchverbots rauchen könne, gab der in der ersten Reihe sitzende Blumberg die Antwort, indem er sich sofort eine Zigarre anzündete. Blumberg war, wie erwähnt, ein Nachtarbeiter, was wohl etwas mit seiner Allergie zu schaffen hatte. Selten kam er vor 14 Uhr an die Universität, wenn überhaupt. In seinen letzten Lebensjahren reduzierte sich seine Anwesenheit an der Universität im Wesentlichen auf einen Wochentag, auf den Freitag, an dem er auch seine in der ganzen Stadt berühmte Vorlesung hielt. Er trug seine Vorlesung, was damals ganz und gar ungewöhnlich war, größtenteils frei vor, mit einigen Karteikarten als Gedächtnisstütze und Zitationshilfe. Seine Ironie und sein reichhaltiger Anekdotenschatz waren überaus geschätzt. Vom Unibetrieb hielt er sich weitgehend fern. Sehr wichtig war ihm, als unpolitischer Intellektueller zu gelten. Letzteres war gewiss auch eine Reaktion auf die 68er Zeit, auf die er, wie viele seiner Zeitgenossen berichten, panisch und mit völligem Unverständnis reagierte. Dazu passt auch, dass er sich etwa mit Jürgen Habermas zerstritt, als er mit ihm als Berater der Edition Zurkamp agierte. Für Blumenberg bediente Habermas mit seinen Empfehlungen nur den Zeitgeist, eine Philosophie, die sich der politischen Jugendbewegung und der Öffentlichkeit anbot, war für ihn nichts als Anbiederung. Sein Oppositionsgeist ging so weit, dass er sich sogar, wohlgemerkt als ein von den Nazis Verfolgter, gegen eine übertriebene Erinnerungskultur bezüglich des Nationalsozialismus aussprach. Blumenberg glaubte generell nicht an die Veränderbarkeit des Menschen. Gerade mit der Frankfurter Schule, insbesondere mit dem Duktus eines Jürgen Habermas, kam er nicht zurecht. Er selbst sah sich als dessen Konkurrent und verglich Habermas abfällig mit Rudolf Eucken, einem heute nahezu unbekannten Philosophen, der aber in seiner Zeit äußerst populär war und 1980 sogar den Literaturnobelpreis erhielt. In den Curricula versuchte er, soweit es in seiner Macht stand, immer eine Aufwertung von Autoren der Frankfurter Schule zu verhindern. Ebenso wie der Frankfurter kritischen Theorie und ihren kommunikationstheoretischen Folgen bot er auch der dominanter werdenden angloamerikanischen Philosophie die Stirn. Die analytische Philosophie, die er zu Recht in der Tradition des Neopositivismus und des Utilitarismus sah, lehnte er nicht zuletzt wegen ihrer in seinen Augen geschichtsvergessenen Art des Philosophierens ab, aber auch, weil sie zu stark ihre praktische Bedeutung hervorhob. Philosophie auf ihre praktische Bedeutung zu reduzieren, war ihm ein Ärgernis. Auch die Unterschätzung der Bedeutung des Rhetorischen durch die analytischen Autoren war in seinen Augen ein extremer Mangel. In seiner Münsteraner Zeit zog er sich immer mehr aus dem akademischen Betrieb zurück. Zuletzt bot er, wie gesagt, nur noch Vorlesungen an. Wirkungen wollte er nur noch durch seine schriftlichen Werke erzielen, die er übrigens weitgehend diktierte. Mit seinen Studenten und philosophischen Kollegen pflegte er über das unmittelbar Notwendige hinaus nur wenig Kontakt. Bei philosophischen Kolloquien tauchte er kaum mehr auf, aus Forschungsgruppen und Forschungsinstitutionen zog er sich komplett zurück. Letztlich wissen wir von seinem Leben eher wenig. Es liegt aber nahe, dass er ein Leben führte, das dem von ihm kritisierten Husserl nicht unähnlich war. Wir wissen nur, dass er sich, wo immer es ging, gegen den herrschenden Zeitgeist stemmte. Ganz gewiss schoss er dabei in seiner teilweise durchaus berechtigten Kritik häufig über das Ziel hinaus. So weigerte er sich etwa die soziale Funktion von Mythen, mit denen er sich intensiv beschäftigte, wahrzunehmen oder bestimmte offenkundige Parallelen und Analogien in der Argumentation etwa bei Horkheimer und Adorno zur Kenntnis zu nehmen. Wir müssen also davon ausgehen, dass gewisse Ressentiments gelegentlich auch den Verstand von Blumenberg vernebelten. Kommen wir damit zur zweiten Frage: Was zeichnete Hans Blumenbergs Werk aus? Dies ist freilich in Nutzen nur schwer zu sagen. Blumenberg war ein philologisch versierter Denker, dessen Belesenheit einen wahrhaftig erschlagen konnte. Gerade die philologischen Nebengänge und Ausflüge zeichnen wesentlich sein Denken aus. Allein diese philologische Seite lässt sich eben nicht in Kürze darstellen, sehr wohl, aber wie ich meine, seine Kernthemen. Diese kann man mit einem gewissen Recht auf drei reduzieren. Zum ersten ist es das, was Blumenberg selbst Metaphorologie nannte. Zum zweiten ist es die Frage nach der Selbstbehauptung des Menschen angesichts einer übermächtigen, transzendenten Macht einerseits, beziehungsweise einer übermächtigen Wirklichkeit andererseits. Und drittens ist es die Frage nach dem Menschen, also die Anthropologie, der in besonderer Weise sein Interesse galt. Diese Themen sind allerdings so eng miteinander verwoben, dass ihre strenge Scheidung eigentlich nicht möglich ist. Ich versuche diese Kernthemen vor allem anhand einer kleinen Nachlassschrift aus dem Jahr 2007 zu entwickeln, die auf einem unvollständigen Vorlesungsmanuskript aus dem Jahr 1975 mit dem Titel Theorie der Unbegrifflichkeit beruht. Blumberg stellt dort die Frage, was die zentralen Leistungen der Vernunft sind. Zum einen ist das die Bildung von Begriffen, die in den frühen Jäger- und Sammlerkulturen die Funktion hatten, Abwesendes präsent zu machen. Wenn Jäger eine Falle bauen wollten, mussten sie sich vorher verständigen, welches Tier sie damit fangen wollten. Entsprechend unterschiedlich fiel der Bau der Falle aus. Begriffliche Konzepte, wie sie etwa in der Philosophie hervorgebracht werden, die als Abstrakter sich auf andere Abstrakter beziehen, wie etwa die Gerechtigkeit auf die Freiheit, werden erst hervorgebracht, wenn durch die Sesshaftwerdung des Menschen in städtischen Bezirken oder befestigten Wohnsiedlungen Freiräume bzw. Museräume entstehen, die nicht unmittelbar vom Kampf ums Überleben bedroht sind. Das heißt, die Anfänge der Philosophie und damit auch der Wissenschaft und natürlich auch die der Kunst wurden da möglich, wo sozusagen überflüssige Zeit und Schutzräume vorhanden waren. Der primäre und früheste Schutzraum war freilich die Höhle. Nicht grundlos widmete Blumenberg in seinem Buch Höhlenausgänge von 1989 diesem Schutzraum, das selbst eine Metapher für den Rückzugsort geworden ist, eine eigene, für sein Denken sehr wichtige Schrift. Während Begriffsbildungen durch die Tätigkeit der Definition, also der Abgrenzung, zustande kommen, hat die Vernunft aber noch eine zweite Funktion, nämlich die, auf das Ganze, auf Totalitäten, wie Blumenberg sagt, zu gehen. Nur durch den Versuch, Totalitäten zu erfassen, gibt es in seinen Augen so etwas wie Sinnerfahrung und Orientierung. Diese Totalitäten sind aber selbst nicht definierbar, wie die Begriffe Gott, Welt oder Sein etwa. Man kann sie letztlich immer nur metaphorisch, also uneigentlich erfassen. Das heißt, die Funktion der Metapher ist, das zu erfassen, was letztlich unbegrifflich bleiben muss. Dabei unterscheidet Blumenberg zwei Metaphertypen, die rudimentären Metaphern und die absoluten Metaphern. Rudimentäre Metaphern sind Metaphern, die prinzipiell die Möglichkeit bieten, durch Begriffe abgelöst zu werden, etwa wenn wir in der Astrophysik von schwarzen Löchern reden. In schwarzen Löchern passiert etwas, was wir mit den bestehenden physikalischen Theorien bzw. Gesetzmäßigkeiten noch nicht vollständig erklären können. Es besteht aber die Möglichkeit, dass wir die dort waltenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten irgendwann einmal verstehen können. Dieser Typus von Metapher interessiert Blumenberg nicht. Sein Forschungsfeld sind die absoluten Metaphern, in denen er einen authentischen Ausdruck unserer Vernunftleistung erkennt. Absolute Metaphern können nie vollständig durch Begriffe, sondern nur durch andere Bilder ersetzt werden. Blumberg stellt also die Frage nach der Leistung der Metapher, nicht nach der vermeintlichen Wahrheit, die sich hinter ihr verbirgt. Bei der absoluten Metapher geht es nicht zuletzt um die Erfassung von Zusammenhängen. Auch wenn das, was mit Metaphern intendiert ist, nicht präzise erfasst, also nicht im Sinne einer Definition abgegrenzt werden kann, so ist die prinzipiell sinngebende und orientierende Funktion der Metapher, so wie wir sie etwa aus religiösen Kontexten kennen, für den Menschen unverzichtbar. Nur wenn wir einen Sinn für das Ganze haben, machen wir auch so etwas wie Sinnerfahrung. Nur wenn wir über dem Abgegrenzten und Geschiedenen stehen, können wir Ein- und Zuordnungen vornehmen. Kommen wir zu Blumenbergs zweitem großen Thema, der Selbstbehauptung des Menschen, der mir einige wichtige Schriften geliefert hat, wie die Legitimität der Neuzeit von 1966 oder die Genesis der kopernikanischen Wende von 1981. Unter Selbstbehauptung des Menschen versteht Blumenberg die Notwendigkeit, dass der Mensch sich gegenüber einer absolutistischen Theologie des späten Mittelalters oder gegenüber der Allmacht der Natur behaupten muss. Blumenberg spricht in Bezug auf die Natur von einem Absolutismus der Wirklichkeit. In seiner Schrift Lebenszeit und Weltzeit von 1986 diskutiert er die Erkenntnis, dass sich die kosmologische Weltzeit schlichtweg nicht an der Lebenszeit des Menschen stört. In kosmischen Dimensionen ist die menschliche Lebenszeit eine Belanglosigkeit. Weder von einzelnen Menschen noch von der Menschheit wird gemessen an kosmischen Dimensionen irgendetwas übrig bleiben. Die Menschheit und alles, was sie hervorgebracht hat, wird restlos verschwinden. Irgendwann wird nichts mehr an den Menschen erinnern. Dies aushalten zu können, ist sozusagen die existenzielle Aufgabe des Menschen. Blumenberg hat sich in seinen Schriften immer wieder mit der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit auseinandergesetzt. Dabei geht es darum, an einer Schlüsselepoche zu zeigen, wie sich die intellektuelle Selbstbehauptung des Menschen vollzieht. An der Epochenwende zwischen Mittelalter und Neuzeit mit ihren theologischen Neuorientierungen und in der Begründung der modernen Naturwissenschaft durch Autoren wie Kopernikus und Galilei sieht Blumenberg wesentliche Ausdrucksformen der menschlichen Selbstbehauptung. Die neue Welt- bzw. Naturzugewandtheit der wissenschaftlich-technischen Vernunft gründet in einem neuen Status der theoretischen Neugierde, die im christlichen Mittelalter durch das theologische Primat des Heilswissens eingedämmt wurde. Immer geht es bei der menschlichen Selbstbehauptung auch darum, Angst zu bewältigen, etwa indem sich der Mensch gegen einen theologischen Absolutismus zur Wehr setzt, indem er neben die Offenbarungswahrheit die Natur als Quelle der Wahrheit setzt. Mit Hilfe naturwissenschaftlicher Erkenntnisse versucht sich der Mensch, gegen eine übermächtige Natur zu behaupten, indem er ihr Wirken vorausberechnet und sie mit technischer Hilfe zu beherrschen bzw. zu seinen Gunsten zu steuern versucht. Sie sehen, meine Damen und Herren, dass das anthropologische Thema bereits in der Entwicklung seiner Metaphorologie und seinen Überlegungen zur Selbstbehauptung des Menschen eine zentrale Rolle spielt. Blumenbergs anthropologische Überlegungen sind stark an Arnold Gehlen orientiert. Von ihm übernimmt er beispielsweise den Gedanken, dass der Mensch ein Mängelwesen ist, was seine Sinnes- und Instinktausstattung betrifft. Nur durch besondere Kompensationsleistungen vermag der Mensch, diese Ausstattungsmängel auszugleichen und in gewisser Weise in einen Vorteil umzumünzen. Ein entscheidendes Kriterium des Menschen ist für Blumenberg, dass der Mensch zur Actio per Distans, zur Aktion aus der Distanz imstande ist. Er ist zwar vielen Tieren im Kampf Körper gegen Körper hoffnungslos unterlegen, kann aber dadurch, dass er ein distanzschaffendes Wesen ist, Vorteile erlangen. Er entwickelt beispielsweise Distanzwaffen wie Pfeile und Speere. Er vermag aber auch durch seine Fähigkeit zum aufrechten Gang große Räume zu überblicken und kann somit sich auf mögliche Angriffe bzw. Gefahren vorbereiten. Die Vorbereitung besteht nicht zuletzt auch darin, dass er die Gemeinschaft, in der er lebt, so organisiert, dass sie durch Arbeitsteilung bzw. Aufgabenteilung Gefahren widerstehen kann. Grundlage für solche organisatorischen Leistungen ist aber die Fähigkeit zur Begriffsbildung und damit zu einer propositionalen Sprache. Mit deren Hilfe kann der Mensch sich auf kommende Gefahren einstellen, also Vorkehrungen treffen. Durch diesen Möglichkeitssinn für kommende bzw. mögliche Gefahren wird der Mensch quasi von der Notwendigkeit unmittelbarer Reaktionen befreit und zu einem medialen, indirekt agierenden Wesen. Der damit verbundene Sinn für das Umweghafte ist nicht zuletzt das entscheidende Kriterium für die Kulturbildung. Blumberg ist allerdings nicht der Auffassung, dass der aufrechte Gang, der in der Savanne den entscheidenden Überblick verschaffte, allein Kriterium für die Menschwerdung sein kann. Er sieht vielmehr in der Fähigkeit des Menschen, seinen Kopf und damit seinen Blick zum Himmel zu richten, den entscheidenden Punkt im Prozess der Menschwerdung. Erst hier wird der Mensch frei von dem, was für das Überleben notwendig ist. Im Menschen gibt es in gewisser Hinsicht eine Luxusausstattung, die es ihm ermöglicht, das Lebensnotwendige zu transzendieren. Während Gehlen in seinen anthropologischen Überlegungen dem Überlebensnotwendigen verhaftet bleibt, selbst die Kunst dient in seinen Augen diesem Zweck, sieht Blumberg in der Fähigkeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die der Lebenspraxis völlig entzogen sind, erst das, was den Menschen als Menschen auszeichnet. Die Beobachtung des Firmaments, also die Aufrichtung des Kopfes zum begrifflich nicht fassbaren Gestirn, ist das, was den Menschen auszeichnet. Der Mensch ist also auf das Unbegriffliche, das Nicht-Definierbare und insofern Unfassbare gerichtet. Also auf etwas, was sich nicht auf den Begriff bringen lässt und somit sich auch einer praktischen Anwendung entzieht. Ihm aber Möglichkeiten zur Sinnerfahrung und zur Orientierung seiner Existenz gibt. In der Hinwendung zum Ganzen artikuliert sich nicht zuletzt die Fähigkeit zur Religionsstiftung und zur religiösen Erfahrung, aber auch zur künstlerischen Hervorbringung und zur Kunsterfahrung. Der Mensch ist also mehr als ein Wesen, das nur um die Selbsterhaltung des Lebens bemüht ist. Er geht in seiner Existenz nicht im Nahen und in der Alltagsverstrickung auf. Hierin artikuliert sich zugleich die Dialektik der menschlichen Existenzweise, die sich auch in der Reflexion des zur Metapher gewordenen menschlichen Höhlendaseins artikuliert. Der Mensch ist sozusagen ein Rückzugswesen, das der Schutzräume bedarf. In diesen Schutzräumen vermag er aber letztlich nicht zu überleben. Er muss die Höhle verlassen, um sein Überleben sichern zu können. Das heißt, der Mensch muss Risiken eingehen. In der Höhle, im Schutzraum, sind die Risiken minimiert. Hier vermag er sich vom Kampf ums Überleben zu erholen und sozusagen seine transzendenten Bedürfnisse zu befriedigen. Überleben kann er allerdings in der Höhle nicht. Auch wenn sich Blumberg immer kritisch und gelegentlich zynisch mit der Religion, nicht zuletzt mit dem Christentum und damit seiner eigenen, nicht zuletzt akademischen Herkunft auseinandergesetzt hat, hat etwa bemängelt, dass in katholischen Kirchen nicht für die arme Seele Luzifers gebetet wird. So bleibt die religiöse Anlage des Menschen für ihn doch unbezweifelbar, da notwendig mit dem Sinn für absolute Metaphern verknüpft. Kommen wir damit zur letzten Frage: Was ist eine philosophische Existenz? Ich führte eingangs aus, dass Blumberg scharfe Kritik übte an Personen, die für sich in Anspruch nahmen, nur als Philosophen oder eben nicht ohne Philosophie leben zu können. Prototypisch wurde diese Aussage von Edmund Husserl getroffen, mit dem er sich in seiner Habilitationsschrift ja auseinandersetzte. Husserl, der bedeutende Begründer der Phänomenologie und Lehrer und Inspirator vieler bedeutender Gelehrter der modernen Philosophie, war gewiss der Prototyp eines Kathedergelehrten. Sein umfangreiches Werk macht zumindest äußerlich nur selten den Eindruck, dass es von den Weltläuften und irgendwelchen Alltagsproblemen tangiert wurde. Wie gesagt, äußerlich. Wenn Sie in den Briefwechsel von Husserl schauen, da sieht es etwas anders aus. Ich sagte aber auch, dass Blumbergs eigenes Leben zunehmend eine ähnliche Form erlangte, wenngleich seine jungen Jahre bedingt durch die Zeitumstände ihn auch ein anderes als das akademische Leben kennenlernen ließen. In der Kritik an Husserl artikuliert sich zwar, wie schon gesagt, Selbstkritik, aber gewiss auch ein innerer Widerstand gegen eine bestimmte von Husserl vorgelebte Philosophen-Askese, die gepaart war mit einem nicht zu unterschätzenden missionarischen Eifer. Letzteres war Blumenberg fremd und wohl auch hochgradig suspekt. Versuchen wir uns damit der Idee einer philosophischen Lebensführung zu nähern. Traditionellerweise unterscheidet man frei nach Kant zwischen einer Philosophie, dem Schulbegriff nach, und einer Philosophie, dem Weltbegriff nach. Dem Schulbegriff nach wäre Philosophie heute eine akademische Disziplin mit besonderen Regeln und Gepflogenheiten, wie viele andere Disziplinen auch. Dem Weltbegriff nach ist Philosophie aber eine bestimmte, sagen wir, kontemplative Haltung zur Welt und zur eigenen Existenz. In gewisser Weise wäre diese Haltung sogar ein Ausdruck der transzendierenden Fähigkeit des Menschen. Denn Philosophie, die Liebe zur Weisheit, wie es wörtlich übersetzt heißt, versucht immer auf das Ganze und über das Alltägliche hinauszugehen, sozusagen auf letzte Gründe und letzte Ziele. Dem Schulbegriff nach ist nun sehr leicht zu bestimmen, was eine philosophische Existenz auszeichnet. Streng genommen nämlich nichts anderes als die Möglichkeit, philosophierend sein Brot zu verdienen. Diese Möglichkeit haben Philosophen als akademische Lehrer, als Lehrer in der Schule und als in Forschungseinrichtungen Tätige, meinetwegen auch noch solche, die publizistisch ihr Dasein mit philosophischen Themen bestreiten. Die Fähigkeit, mit einer bestimmten akademischen Ausbildung sein Geld verdienen zu können, ist aber gewiss nur eine äußerliche Bestimmung. Viel schwerer ist es nun, eine philosophische Existenz in einem qualitativen Sinne zu bestimmen. Versuchen wir dies in Anmessung an Blumenbergs Leben zu tun. In Blumenbergs Augen ist nur der ein Philosoph, der zwischen Philosophie und Leben zu unterscheiden weiß und in der Welt auch ohne Philosophie in einem akademischen Sinne bestehen kann. Gewiss hat Blumenberg dies während der düsteren Zeit des Nationalsozialismus auch unter Beweis gestellt. Ansonsten hatte er aber in der Tat ein akademisches Leben geführt, das ihm die Möglichkeit bot, ein kontemplatives Leben quasi in der häuslichen Höhle zu leben. Die alte akademische Welt erlaubte es der Professorenschaft, eines der freiesten Leben zu führen, die man sich vorstellen kann. Die Präsenzpflichten waren viel geringer, als es heute der Fall ist. Auch ansonsten waren der Willkür der Professorenschaft kaum Grenzen gesetzt. Und Blumenberg zählte zweifellos zu der Gruppe von Professoren, die die gewaltigen Freiräume des Berufsstandes auch reichlich ausnutzte. Wiewohl er immerhin reichlich Belege seiner wissenschaftlichen Tätigkeit durch seine Werke vorlegte. Qualitativ von einem philosophischen Leben zu sprechen, verbindet nun zumindest zwei Momente, die vielleicht am vollständigsten und idealsten in der Person des Sokrates vereint sind. Es geht einmal um das Streben nach Erkenntnis und Weisheit und zum Zweiten darum, sein eigenes Leben diesem Streben unterzuordnen. Gewiss war Sokrates als idealer Typus des Philosophen eher eine Projektion, denn ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Mensch, der zwar mit seiner Hände Arbeit als Schuster sein Brot verdient, ansonsten aber ganz seiner philosophischen Berufung frönte. Verheiratet war er quasi nebenher, was ihm Xanthippe bekanntlich zeternd heimzahlte. Vielleicht ist die philosophische Existenz, die mit Sokrates ihren Prototyp kreierte, aus einer Art Flucht vor dem ehelichen Alltag geboren, wer weiß. Die Kontemplation jedenfalls, die wir vielleicht am meisten mit dem Leben eines Philosophen in Verbindung bringen, spielte im Leben des Schusters Sokrates allerdings nur eine geringe Rolle. Es sei denn, er pflegte diese Kontemplation bei seiner handwerklichen Tätigkeit. Dennoch gibt es schon in der frühen und der klassischen griechischen Philosophie nicht wenige Beispiele, die diesem dem Alltagsleben entzogenen kontemplativen Leben einen besonderen Wert zuwiesen. Vielleicht spielt dabei auch die Verachtung der Handarbeit eine Rolle, die typisch für die griechische Oberschicht war, der Platon und Aristoteles ja angehörten. Nur wer genügend Muße hatte, konnte schließlich sein Menschsein durch freies, ja zweckfreies Tun gestalten. Und Muße im eigentlichen Sinne hatte man nur als Angehörige der Oberschicht. Aber auch ein in die Freiheit entlassener Sklave wie Epiktet vermochte in späteren Zeiten diese Fähigkeit zur Kontemplation einen besonderen Eigenwert zuzugestehen. Ein philosophisches Leben wird aber noch durch eine zweite Komponente charakterisiert, die bis in die Gegenwart wenig an Bedeutung verloren hat, nämlich die der Provokation. Es gibt hier eine gewisse Parallele zum Leben des Künstlers. Das philosophische Leben bewegt sich nämlich immer auf einer gefährlichen Bahn, insofern es dazu bestimmt ist, das Selbstverständliche nicht als selbstverständlich anzunehmen, ist vielmehr immer wieder einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Das ist nicht nur in einem politischen Sinne gefährlich, es isoliert quasi auch lebensweltlich. Da ist auch ein Stück weit das, was wir mit unseren Mitmenschen teilen, in Frage stellt. Es ist zuweilen schwer zu ertragen, wenn Vertrautes oder Selbstverständliches in Frage gestellt werden. In Frage stellt der Philosoph nicht zuletzt, und das erscheint mir sogar gerade heute eine besonders wichtige Aufgabe zu sein, aber auch die Wahrheitsansprüche der Wissenschaft selbst, indem er deren Voraussetzungen und metaphysischen Implikationen in den Fokus nimmt und analysiert. Auch das wird immer wieder als Provokation empfunden. Die philosophische Existenz war, wenn nicht immer, so doch sehr häufig, mit Provokation verbunden. Vielleicht haben die romanischen Länder sich etwas mehr dieser provokatorischen Komponente verschrieben. Es scheint mir dort mehr als hierzulande üblich zu sein, dass diese die Gesellschaft und ihre Institutionen, aber auch die Wissenschaft und die gesellschaftlichen Herrschaftsinstanzen herausfordernde Grundhaltung eingenommen wird. In Frankreich und Italien etwa gehört die Provokation, nicht zuletzt die öffentliche Provokation, seit jeher zum philosophischen Geschäft und wird weitgehend auch gesellschaftlich akzeptiert. Von Voltaire bis Sartre, von Descartes bis Derrida und Foucault, immer waren es auch die abseitigen und unangenehmen Themen, die die Philosophie aufbereitete und dem öffentlichen Diskurs auch zumutete. Blumenbergs Provokation liegt nun gewiss nicht darin, die Öffentlichkeit zu provozieren. Er zog sich in einer Zeit, in der sich die Philosophie zur Welt hin zu öffnen schien, Philosophen wie Herbert Marcuse, Ernst Bloch und Jürgen Habermas, also politische Ansprüche formulierten, bewusst wieder in den Elfenbeinturm zurück. Wenn er provozierte, dann ganz gewiss diejenigen, die die Philosophie zur Welt und zur politischen Öffentlichkeit hin öffnen wollten, und natürlich die, die genau das erwarteten. Und das war damals nicht nur die studentische Jugend. Philosophische Haltung war für Blumenberg schlicht und ergreifend, sich dem Zeitgeist verweigern. Wir wissen nicht, wie Blumenberg diese Haltung gelebt hätte, hätte sich die alte Ordinarienuniversität erhalten. Für seine Art des Philosophierens war es aber klar, dass der Philosoph entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebt. Die Gegenwart aber war ihm sozusagen nur eine Durchgangsstation. Was ein philosophisches Leben auszeichnet, ist letztlich nur schwer zu sagen, da die genannten Komponenten Wahrheitsstreben, Unterordnung der eigenen Existenz unter dieses Wahrheitsstreben, Kontemplation und Provokation offensichtlich in den Verkörperungen des Philosophen recht unterschiedlich gewichtet zu sein scheinen. Lassen Sie mich abschließend nochmals auf eine Auseinandersetzung eingehen, in der Blumenberg das alte, gewiss auch vorurteilsbelastete Bild des Philosophen aufgreift und analysiert. Von außen betrachtet scheint ein philosophisches Leben einer weltfremden Lebensführung zu entsprechen, die in dem berühmten Bild seinen Ausdruck findet, dem Blumenberg ein eigenes Buch gewidmet hat, nämlich Das Lachen der Tragerin von 1987. Darin wird die antike Anekdote aus Platons Dialog Theaetetos behandelt, in der Thales von Milet in einen Brunnen fiel, als er astronomische Beobachtungen machte. Den Blick also zum Himmel gerichtet hatte, worauf eine tragische Magd, die den Vorfall beobachtete, lachte und bemerkte, dass Thales zwar die Dinge am Himmel erkennen und erklären könne, von dem, was vor seinen Füßen läge, aber keine Ahnung habe. Mit dem schadenfrohen Lachen verbindet sich eine beständige Kritik an der Philosophie, nämlich, dass sie einen Hang hat, im nur mittelbaren, für das Leben irrelevanten, zuletzt auch in ihren Theoriegebäuden ohne Weltbezug aufzugehen. Für Blumenberg, Sie haben es schon aus den obigen Darlegungen seiner Kernthesen gesehen, ist diese Grundhaltung nicht nur der Kern des Philosophischen, sondern in gewisser Weise sogar der Kern der menschlichen Existenz. Es stellen sich zuletzt also zwei Fragen zum philosophischen Leben bzw. zur philosophischen Haltung. Ist diese Haltung notwendig weltfremd, weil sie dem Lebensalltag und der alltäglichen Lebenspraxis entzogen ist? Ist sie notwendigerweise provokativ, weil sie eben nicht das ist, was man erwartet und weil sie sich immer von den Verstrickungen des Alltags zu lösen versucht? Insbesondere das philosophische Ringen um begriffliche Präzision kommt nicht immer gut an, fördert es doch nicht gerade die von Unschärfe lebende Kommunikation. Noch nicht einmal im Dialog mit anderen Disziplinen kommt dieses Ringen um begriffliche Genauigkeit immer gut an, verstört es doch und relativiert es zuweilen wissenschaftliche Ansprüche. Die philosophische Existenz bleibt offensichtlich, solange sie sich überhaupt artikuliert, eine Zumutung. Eine philosophische Existenz führen erfordert also Mut. Man muss es in diesem Sinne aushalten können, was nicht immer einfach ist, bedeutet es doch, das Leben eines Außenseiters zu führen. Ein philosophisches Leben bleibt so oder so eine Herausforderung. Vielleicht lässt sich die philosophische Existenz aber am besten leben und ertragen, wenn sie mit Humor und Ironie gepaart ist. Beides muss Blumenberg zugestanden werden. In seinem Buch, in dem er sich mit Löwenmetaphern auseinandersetzte, erzählt er eine wunderbare kleine Anekdote, die vielleicht ein Sinnbild für die Ambivalenz unserer Weltwahrnehmung und Welthaltung ist, der er ein Leben lang ja nachgegangen ist. Gewiss artikulierte sich auch Blumenbergs Leben in der Ambivalenz, notgedrungen immer zwei Perspektiven auf die Welt einnehmen zu müssen. Vielleicht wäre seine Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit einer philosophischen Existenz die, dass sie eigentlich nie völlig gelebt werden kann, weil wir, wollen wir überhaupt leben, uns immer erst um das Überleben kümmern müssen, erst dann kommt die Philosophie, aber sie kommt letztlich, wie er meint, notwendigerweise. Lassen Sie mich also abschließend zu Ihrem Amüsement besagte Anekdote zur Ambivalenz unserer Weltsicht wiedergeben, die Blumenberg in dem Büchlein Löwen erzählt. Der Literaturkritiker Alfred Polgar berichtet, dass seine kleine, besonders tierliebe Tochter in Tränen ausgebrochen sei, als sie ein Bild mit dem Titel Christenverfolgung unter Nero sah. Als Polgar sie fragte, warum sie so weinen müsse, zeigte sie auf einen Löwen am Rande des Bildes und sagte: Ach Papa, der arme Löwe da hat überhaupt keinen Christen gekriegt. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Klaus Wiegerling. Schauen wir mal, ob wir in unserer Diskussion noch den einen oder anderen Christen kriegen. Sie haben wie immer Gelegenheit, den Referenten zu löchern, zu fragen, mit ihm zu diskutieren. Da haben wir eine Frage. Ich wiederhole sie fürs Mikrofon.
Können Sie ein Beispiel nennen oder irgendwie ist es hier nicht ganz?
Ja. Ein Beispiel für eine absolute Metapher, ja. Was Blumenberg darunter verstand.
Okay. Also beispielsweise der Begriff der Welt, weil man Welt nicht abgrenzen kann von etwas. Beispielsweise Gott, weil man Gott nicht abgrenzen kann. Verstehen Sie, ein Begriff wird definiert und definieren heißt abgrenzen. Also Mann, Frau, Kind, Eltern, verstehen Sie, jeder Begriff ist in gewisser Weise eine Abgrenzung, aber genau diese Begriffe können Sie nicht abgrenzen. Erster Meinung, man kann sie nur durch Bilder ersetzen. Und in jeder Epoche erscheinen dann neue Bilder, um diese absoluten Metaphern in den Griff zu bekommen. Also ich denke, so Begriffe wie Gott, Welt, das Sein zum Beispiel, machen das deutlich, was er damit meint.
Also die Begriffe, die natürlich in der Philosophie eine sehr große Rolle spielen.
Ich meine, es geht bei ihm noch weiter, weil er natürlich auch philologisch interessiert ist. Also er setzt sich auch beispielsweise mit Mythen auseinander. Hm. Was besagen Mythen, also zum Beispiel von Platon, dieser berühmte Mythos über die Entstehung der Geschlechter, dass er sagt, im Ursprung gab es nur ein Geschlecht, das aufbegehrte gegen die Götter. Und dann haben die Götter, wie sie den Olymp erstürmen wollten, dieses Geschlecht halbiert. Und seitdem versuchen die Geschlechter wieder zueinander zu finden, aber zu den Göttern sind sie nicht gekommen.
Ja. Zueinander auch nicht.
Ja,
haben wir noch eine Frage. Ja, bitte.
Sie haben gesagt,
Mischling erst mal.
Mischling erst mal. Ja, gut, also das ist ein Bruder bei jüdischer Herkunft. Ja gut, wie gesagt, er ist nicht jüdisch erzogen worden. Also er war halt, seine Mutter war katholisch, wenn Sie so wollen, aber die Nazis haben ja nicht nach der Religion gefragt, sondern
also, falls nach dem Blut. Ich glaube, das geht, fängt weiter vorne an, Ihre Frage. Was haben die darunter verstanden, richtig?
Genau, weil ja? Ich meine,
also, er ist umständenhalber gut davon gekommen, ist richtig.
Mhm. Also wenn, aber es, wenn einer der beiden Eltern war, dann war das
die Nazis. Interessanterweise waren die Fälle nicht ganz so selten, als man glaubt. Hm. Es gab Fälle, dass diese Leute relativ rasch in Konzentrationslager geraten sind, aber es gab auch einige Fälle, ich kenne auch persönlich welche, die haben es geschafft, irgendwie durch das Dritte Reich zu kommen. Gefährlich war es allerdings so ab Ausgangs 43, also da war es dann wirklich gefährlich, aber ich habe erzählt, also er hat das große Glück gehabt, dass der Firmenleiterträger ihn da irgendwie durch großen Teils einfach durch die Zeit hat schleusen können. Und als er wirklich dann noch nach Zerbst verfrachtet worden sind, das war im Prinzip schon so ein Vorlager, also so ein KZ-Zwischenlager, also da muss auch Geld geflossen sein, damit er da nochmal rausgekommen ist. Das war aber schon sehr, sehr spät.
Ja. Zur Weltabgewandtheit des Philosophen, die Anekdote über Thales von Milet, die ja immer gerne als Beispiel herangezogen wird, dass der also vor lauter in die Sterne gucken nicht sieht, was vor ihm passiert und dann in einen Brunnen fällt und eine Magd, die sozusagen das pralle Leben verkörpert, ihn auslacht. Diese Anekdote, die kann man auch ganz anders erzählen. Ja. Diese andere Variante sagt, Thales ist ganz bewusst in den Brunnen gestiegen, weil man nämlich dann einen Fernrohreffekt hat und die Sterne viel besser beobachten kann. Und es gibt ein biografisches Detail über Thales, das, glaube ich, diese Interpretation nahelegt. So weltabgewandt konnte der Bursche nämlich nicht sein. Man berichtet eine Anekdote über ihn. Er hat wohl gutes botanisches Wissen gehabt und hat vorausgesehen, dass in einem bestimmten Jahr die Olivenernte anders ausfallen wird, als man gemeinhin weiß. Und er hat kurzerhand, einfach auch um zu demonstrieren, dass er mit den Dingen der Welt sehr gut klarkommt, unauffällig alle Olivenmühlen aufgekauft. Und war Monopolist.
Er war ja auch Kaufmann.
Er war Kaufmann.
Er war schlicht und ergreifend Kaufmann.
Ja, also der wusste schon, wo es lang geht hatte natürlich dann Monopol und alle Welt, die jetzt mit den vielen Oliven daherkam, um sie mahlen zu lassen, musste zu seinen Mühlen. Und er machte einen riesen Reibach, hat dann aber hinterher gesagt, ich wollte es euch nur mal zeigen, wie es geht und dass ich eben nicht so verträumt bin, wie ihr alle glaubt. Ne? Also ich kann sehr wohl mit den Dingen dieser Welt, mich interessieren sie nur nicht so sehr wie euch.
Also er geht genau auf diesen Fernrohreffekt auch in seinem Buch, also genau, was du eben beschrieben hast. Also gerade Thales und Milet ist ein ganz schlechtes Beispiel für Weltfremdheit. Ja. Also, es gab eine ganze Reihe von Philosophen, die waren sehr lebenstüchtig. Hume zum Beispiel.
Ja, klar.
Und gibt aber auch andere, das muss man dazu sagen. Dennoch, es ist ein Bild, das halt gern gebraucht wird, deswegen hat er sich damit auch intensiv auseinandergesetzt.
Unter den Philosophen gibt es wahrscheinlich genauso viel und so wenig Lebenstüchtige wie unter allen anderen auch.
Höchstwahrscheinlich.
Also von daher haut es nicht so ganz hin.
Ja.
Nur haben die vielleicht eine Entscheidung getroffen, die etwas ungewöhnlich ist.
Ja.
Und die führt zu einer Haltung. Nun gut. Ja. Haben Sie noch was zur Haltung preiszugeben, zu Ihrer Dann würde ich sagen, bevor Sie in diesen Stühlen Haltungsschäden bekommen, suchen Sie sich bequemere und entsprechende Begleitmusik, vielleicht ein begleitendes Getränk und üben sich in der Weltzugewandtheit in Weltabgewandtheit. Herzlichen Dank, Herrn Wiegerling, schönen Abend und auf Wiedersehen.